Also ich freue mich, euch alle hier zu sehen in Wolin. Ich freue mich auf die paar kurze Tage, die vor uns liegen. Und wir wollen uns zum Thema Beziehungsdschungel beschäftigen, also Beziehung zwischen Mann und Frau und all die Herausforderungen damit. Und was euch heute erwarten wird, ist eine Bibelaufschlagarbeit. Ich möchte mit euch biblische Prinzipien durchgehen. Ich erwarte von euch, dass ihr die Bibelstellen aufschlagt, die wir uns anschauen, dass ihr den Finger drauf habt, einen Stift habt, markiert, was auch immer, was ihr damit macht, auch mitschreibt. Und wir über die Bibelstellen reden. Nicht nur ich einfach euch Sachen erzähle, sondern dass wir die Bibelstellen zusammen durchgehen. Deswegen braucht ihr eine Bibel. Und wenn ich hinterherkommt mit den Bibelversen, dürft ihr sagen, welcher Bibelvers, wo sind wir gerade. Das ist mein Ziel. Es gibt eine Gliederung und es gibt ein paar Aussagen, aber ich möchte mit euch heute durch die Bibel durchgehen. Dieser Bildschirm wird von mir nicht verwendet, von daher glaube ich auch nicht. Also Bibelstellen werden hier nicht angezeigt. Eigentlich haben wir das mit den Bibelstellen der Wand anzeigen eingeführt wegen den Omatschkas und Opatschkas, damit sie ihre dicke Bibel nicht mitbringen. Geführt hat, dass das Jugendlichen ihre Bibel nicht mitbringen. Ja, wir versuchen dem ein bisschen entgegenzuwirken bei der Jugendfreizeit. Genau, ich bete noch zusammen mit uns und dann starten wir. Herr Jesus Christus, danke, dass wir uns heute treffen dürfen. Danke für dein Wort, dass es wirklich ein Licht ist für uns, dass es die Wahrheit ist, dass es unser Lied ist, dass es unsere Freude ist, dass es nicht einfach eine veraltete Moral ist, sondern Wahrheiten, die uns froh machen, die uns befreien, die uns dir wohlgefällig wandeln lassen. Herr, bitte, dass du uns auch heute hilfst, wenn wir über das Thema der biblischen Männlichkeit und Weiblichkeit nachdenken. Amen. Also ihr dürft den Titel aufschreiben, biblische Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ungefähr 20 Bibelstellen dazu. Ich fange aber mit einer Geschichte an. Bestimmt habt ihr das schon mal gehört. Ich liebe Fabeln. Vor langer Zeit beschlossen die Tiere, dass sie etwas Sinnvolles tun sollten, um den Problemen der neuen Welt zu begegnen. Also organisierten sie eine Schule. Sie wählten einen Lehrplan mit Aktivitäten wie Laufen, Klettern, Schwimmen und Fliegen. Um die Verwaltung des Lehrplans zu erleichtern, belegten alle Tiere alle Fächer. Die Ente war hervorragend im Schwimmen, sogar besser als ihr Ausbilder. Aber im Fliegen erreichte sie nur durchschnittliche Noten und im Laufen war sie sehr schlecht. Da sie beim Laufen langsam war, musste sie das Schwimmen aufgeben und nach der Schule bleiben, um das Laufen zu üben. Das führte dazu, dass ihre Schwimmfüße stark abgenutzt waren, sodass sie im Schwimmen nur durchschnittlich wurde. Aber Durchschnitt war ganz akzeptabel, also machte sich niemand Gedanken darüber, außer der Ente. Der Hase war der Beste seiner Klasse beim Laufen, aber er bekam ein nervöses Zucken in den Beinmuskeln, weil er sich beim Schwimmen so viel Mühe gab. Das Eichhörnchen war sehr gut im Klettern, aber im Flugunterricht war es ständig frustriert, weil sein Lehrer ihn vom Boden aus starten ließ, anstatt von der Baumkrone aus. Vor lauter Überanstrengung entwickelte er Muskelkater und bekam deshalb nur eine 3 im Klettern und eine 4 im Laufen. Der Adler war ein Problemkind und wurde wegen seines unangepassten Verhaltens streng bestraft. Im Kletterunterricht war er nämlich schneller als alle anderen, wollte aber auf seine eigene Art und Weise zur Baumspitze gelangen. Ihr habt bestimmt mal die Geschichte gehört und was sie uns aufzeigt, ist eine Verbindung zwischen Gabe und Aufgabe. Und wenn ihr etwas von der Predigt merkt, hoffentlich diese Verbindung. Gabe und Aufgabe. Gott hat uns alle unterschiedlich begabt. Im geistlichen Leben, wenn wir über die Geistesgaben nachdenken, trifft dieses Prinzip zu. Aber in erster Linie auch, wie Gott uns gemacht hat. Als Mann und Frau. Wenn wir über biblische Männlichkeit und Weiblichkeit nachdenken wollen, müssen wir diese zwei Punkte unterscheiden, verstehen, verinnerlichen und uns das liebgewinnen. Weil es ist wirklich befreiend zu wissen, dass man nicht alles tun muss, weil man nicht alles tun kann oder soll. Gott hat uns unterschiedlich mit unterschiedlichen Aufgaben als Mann und Frau beauftragt und das ist eine Botschaft, die tatsächlich befreiend ist. Gleichstellung ist nicht eine Botschaft, die befreiend ist. Jedenfalls nicht für die Tiere. Die waren alle gleichgestellt. Alle mussten dieselben Sachen machen. Alle hätten dieselben Voraussetzungen. Aber es war nicht befreiend für keins der Tiere, weil sie alle sehr unterschiedlich waren. Gleichstellung funktioniert, wo wir wirklich nur gleich sind. Aber wenn wir unterschiedlich sind, ist es für Frauen unfair, wenn wir gleichgestellt werden und für Männer genauso. Also das Konzept von der Gleichstellung geht davon aus, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau. Aber den gibt's und das ist ein großer. Und Gott liebt Vielfalt. Dieses Wort ist in unserem heutigen Kontext so ein bisschen belastet, Vielfalt und so. Aber das ist eigentlich, was Gott gemacht hat. Gott liebt die unterschiedlichsten Sachen und so hat er uns alle unterschiedlich gemacht. Weil ein Wasserfall ist natürlich anders als ein Wüstenkaktus. Ein Sternenhimmel ist anders als das Abendlicht. Jeder Käfer ist anders, jeder Vogel sieht unterschiedlich. Und selbst heute, ihr wart leider nicht dabei, das Wetter war von Minute zu Minute so unterschiedlich. Eine Minute hat es geschneit, dann hagelt es hier wie verrückt und man denkt, das ist wie in Ägypten und dann 3 Minuten später scheint schon wieder die Sonne. Und Gott verherrlicht sich durch unsere Vielfalt. Und das ist gut so. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Das ist die gesunde Vielfalt. Was der Mensch sich dazu an Vielfalt dazu ausgedacht hat, das ist natürlich nicht Gott gewollt. Und so möchte ich mit euch im ersten Punkt das grob durchgehen. Also mein Plan für heute ist sozusagen, dass wir es im Allgemeinen durchgehen. Also Gabe und Aufgabe ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann Merkmale von biblischer Männlichkeit und der dritte Punkt ist Merkmale von biblischer Weiblichkeit. Also zuerst Gabe und Aufgabe allgemein, dann biblische Männlichkeit und dann biblische Weiblichkeit. Lasst uns dazu 1. Mose 1 aufschlagen. Ihr habt es schon 1000 Mal aufgeschlagen, aber lasst uns nochmal machen. 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Und ihr habt ein großes Vorrecht. Obwohl. Na gut, der Aufnahme willen lese ich es vor. Alle. Mal gucken, solange meine Stimme reicht. 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Ihr müsst wissen, die ersten 3 Kapitel der Bibel sind unausschöpflich. Man kann sie immer wieder studieren, da ist immer wieder was Neues dabei. Und ich hoffe, dass heute auch was Neues dabei ist. 1. Mose 1, Vers 26 bis 27. Dort heißt es: Und Gott sprach, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Hier sind 2 krasse Aussagen, die für uns wichtig sind. Die erste ist, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist. Zu dem Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, wir haben das schon häufig gehört und auswendig gelernt, aber zu dem Zeitpunkt war das etwas, wo man nie drüber nachgedacht hat, dass der Mensch tatsächlich ein Abbild Gottes ist. Dass der Mensch Gott auf der Erde repräsentieren soll. Der Stellvertreter Gottes auf der Erde ist, indem er die fruchtbar ist auf der Erde, die Erde bevölkert und sie herrscht. Und das war damals, war es so offensichtlich, ja, wenn du in Adelsfamilie geboren wurdest, dann warst du viel mehr wert als irgendein Bauer oder irgendein Sklavenkind. Also gab's, man war nicht vergleichbar überhaupt. Das waren die Adligen, das war die Königsfamilie und das waren die Sklaven. Das waren 2 unterschiedliche Wesen, könnte man sagen. Aber Gott sagt, dass jeder Mensch in seinem Bild geschaffen ist. Und ein Detail fokussiert Gott hier uns für uns raus. In den letzten Versen, schaut mal rein, Vers 27. Was sind die letzten Worte? Beschreibend, dass wir alle im Bild Gottes geschaffen sind, ist unsere Geschlechtlichkeit. Als Mann und Frau schuf er sie. Seht ihr das? Also mehrmals wird gesagt, dass wir im Bilde Gottes geschaffen sind und zuletzt steht, dass wir als Mann und Frau geschaffen werden. Und das ist, wenn wir hier über Gabe und Aufgabe nachdenken, der Aspekt der Gabe. Wir haben tatsächlich nicht nur einen männlichen oder einen weiblichen Körper. Wir sind Mann oder Frau. Das ist, wer wir sind. Das ist nicht nur so ein Zufall, oh, ich habe jetzt braune Haare oder blonde Haare. Das beschreibt nicht dein Wesen, so viele Blondinenwitze auch gibt. Das ist nicht, wer du bist. Aber wir sind Mann oder Frau. Wir werden nicht zu Mann oder Frau, je nachdem, was wir tun oder sagen oder denken. Das ist nicht ein Prozess. Natürlich gibt es den Erwachsenwerden-Prozess von Mädchen zu Frau, aber trotzdem ist das Geschlecht da, wir sind es. Gott schuf uns als Mann und Frau. Und dann habt ihr bestimmt mal schon die Formulierung gehört, die Rolle der Frau oder die Rolle des Mannes, oder? So die biblische Rolle des Mannes oder Frau. Ich möchte hier so einen kleinen, etwas zum Nachdenken geben. Ich fand es sehr hilfreich in einem Buch, von einem Deutschen tatsächlich, schon ein bisschen älter, wo er sie ein bisschen herausfordert, dieses Denken. Und ich will euch nicht zu bösen Menschen machen, wenn ihr sagt, die Rolle der Frau, aber einfach etwas zum Nachdenken mitgeben. Er sagt, Rollendenken ist ursprünglich in der Soziologie beheimatet. Soziologie ist ja die Lehre, wie soziale Wesen funktionieren. Und er sagt aber, das Geschlecht ist aber keine Rolle, die beliebig gewechselt werden kann wie Bühnenrollen. Also das Wort von Rolle kommt aus dem Theaterdenken. Und was hat man beim Theater? Du hast eine Rolle. Du bist entweder der Klaus oder der Peter oder welche Rolle du spielst. Du ziehst deine Maske an, dein Kostüm an und du spielst diese Person. Und wenn du fertig bist, beim nächsten Stück kannst du irgendjemand anders sein. Und das ist so dieses Denken aus der Soziologie, dass man Rollen hat, die auch austauschbar sind. Dass man mal so ist und jeder eine beliebige Rolle annehmen kann. Und er sagt, das stimmt aber nicht. Das Geschlecht ist keine Rolle, die beliebig gewechselt werden kann wie Bühnenrollen, sondern ein fundamentaler Aspekt des Menschseins. Und wenn man biologisch herangeht an Mann und Frau, es ist so interessant, wie unterschiedlich wir sind. Also natürlich von primären und sekundären Geschlechtsmerkmalen abgesehen, sind wir tatsächlich extrem anders gebaut. Man zum Beispiel sieht man, dass die Hand des Mannes kräftiger und knochiger ist als der Frau. Und dann sagt ein Biologe, deutet darauf hin, dass der Mann angelegt ist auf praktisch-technische und gestaltende Bewältigung der Umwelt, während die zarte, feiner gegliederte Hand der Frau mehr dazu geneigt ist, die Umwelt in die Hand zu nehmen, sie behutsam zu pflegen und zu besorgen. Es ist interessant, also Archäologen haben kein Problem, das Geschlecht eines Menschen zu bestimmen anhand der Knochen. Die sehen anders aus, die sind anders gebaut. Man kann das einfach anhand dessen bestimmen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und so ist wie von unserem Grundgerüst, von den Knochen, wie unterschiedlich darauf ausgelegt sind, ist das eine Gabe, die Gott uns gibt, für unterschiedliche Fähigkeiten. Selbst bei der Muskulatur. Der Mann von seiner Muskulatur ist dazu gemacht, dass er vorstoßen und überwinden kann von Widerständen. Die Frau ist eher davor ausgelegt auf Hegen und Pflegen, Orden, Sichten und Schlichten, also auf andere Fähigkeiten. Gott hat uns beide Muskulatur gegeben, aber mit anderen Zielen. Insgesamt könnte man sagen, und ich habe von ihm übernommen, dass der Mann dazu gemacht ist, die Umwelt umzugestalten, also Sachen zu verändern, zu bewegen, kaputt zu machen, aufzubauen, während die Frau mehr dazu gemacht ist, die Umwelt auszugestalten, also schön und wohlig und gemütlich zu machen. Dass beide eine unterschiedliche Aufgabe haben mit demselben Ziel. Also die Umwelt, wir müssen die Erde beherrschen, der Mann ist aber mehr zum Umgestalten, und die Frau mehr zum Ausgestalten. So ist es sozusagen unser Geschlecht nicht nur eine Rolle, die wir haben, die wir austauschen können, sondern tatsächlich, was Gott in uns reingelegt hat. Das ist unsere Gabe, eine gute Gabe Gottes. Und die Gabe, die bestimmt auch die Aufgabe. Ja.
Wie belegst du diese Aussage?
Mit Gabe oder Rolle?
Umgestalten und
mit dem Verweis auf das Buch Mann und Frau in christlicher Sicht.
Okay.
Ich habe keine Bibelstelle dazu. Es ist ein Beobachten von dem, wie Gott uns gebaut hat als Mann und Frau.
Okay.
Also eine Frau ist weicher und zärtlicher, mehr fürs Pflegen gemacht, während der Mann dazu gemacht ist, Sachen zu bewältigen und zu überwinden. Also das ist ein Argument aus der ja, wie unsere Muskulatur und Knochenbau und all den Aspekten. Also es ist jetzt ein Argument aus der Biologie im gewissen Sinne. Ja. Aber bestimmt gibt es auch Bibelstellen dazu, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Genau. Wenn wir von unserer Gabe jetzt ausgehen, bestimmt das auch unsere Aufgabe. Aber in der Bibel gibt es jetzt nicht so eine Liste von Merkmalen, was Männer tun und was Frauen tun. Weil, wie wir offensichtlich sehen, gibt es Überschneidung darin. Also Es ist ja nicht so, dass ein Mann niemals etwas kochen kann oder eine Frau nicht das Auto fahren kann. Also in welchen Aspekten auch immer man irgendwelches... Genau, es sind unterschiedliche Bereiche. Ich habe zwei unterschiedliche Sachen. Natürlich darf eine Frau Auto fahren, natürlich darf ein Mann kochen.
Aber ist es typisch Mann, Auto zu fahren?
Nein, es ist... Ach so, schon meistens, ja.
Es wäre typisch Frau zu kochen, aber es wäre nicht typisch Mann, Auto zu fahren.
Aber es ist keins von beiden ist typisch Frau und Mann. Also ich finde Männer kochen besser als Frauen.
Eine Frau auf der Baustelle.
Nee, es ist was anderes. Da würde ich dir sagen, das ist tatsächlich was anderes. Das ist, wo ich sagen würde, es ist in dem Bereich, wo tatsächlich wir vom Körperbau besser dazu gemacht sind. Aber es gibt diesen Bereich, wo wir beide also gleich gut dafür ausgestattet sind. Also in diesem Bereich, in dieser Grauzone. Es ist nicht, dass Frauen nur Frauen kochen können oder irgendwie welche Aspekte auch immer. Ergibt das Sinn? Okay. Es gibt nicht so eine Grenze von, also das machen nur Männer und das machen nur Frauen. Also es gibt einen großen Bereich, wo wir Überschneidungen haben. Also gewisse Männer machen das mehr, gewisse Frauen machen das mehr und eine große Grauzone, könnte man so sagen. Und das ist auch gut und notwendig so, weil Gott hat uns als Menschen flexibel geschaffen. Es wäre echt doof, wenn, sagen wir mal jetzt in diesem Bereich, dass nur Frauen kochen könnten. Die ganzen Single-Männer würden sterben. Lieferando. Aber man muss wissen, dass man sie aus der Verpackung rauspackt, bevor man sie in den Ofen schiebt. Also Gott hat uns flexibel gemacht. Weil, was macht eine Ehefrau, wenn ihr Mann stirbt? Also, es ist dann, dass für sie gewisse Aufgaben des Mannes auf sie fallen und sie übernehmen kann. Es ist nicht so, dass von diesen Aufgaben alle sozusagen spezifisch für Mann oder Frau sind. Natürlich gibt es Sachen, die Männer nicht tun können. Sie können keine Kinder bekommen. Das ist nicht, was man übertragen kann. Aber es gibt einen großen Bereich, wo eine gewisse Grauzone ist. Was macht eine Ehefrau in ihrer Berufung, wenn sie keine Kinder bekommen kann? Was ist, wenn ein Mann kein Geld verdienen kann? Und sozusagen durch eine körperliche Behinderung und nicht arbeiten gehen kann. Also sind Sachen, die schon mit Weiblichkeit und Männlichkeit eng verbunden sind, wie die Familie zu versorgen, die Kinder zu tragen und zu pflegen und zu hegen. Aber es gibt Momente, wo wir in einer ersten Mose 3 Welt verhindert, behindert sind und nicht das ausführen können. Und dennoch, wenn wir auf unseren Fall gehen und sich fragen, wie bin ich ein biblischer Mann? Wie bin ich eine biblische Frau? Wie kann ich biblische Männlichkeit und Weiblichkeit widerspiegeln? Müssen wir zu diesen, weiß nicht, Grundprinzipien zurückschauen. Also es ist nicht so, dass wir eine Regelliste haben, das machen Männer und das machen Frauen, sondern dass wir Vorbilder in der Schrift haben. Und zwar ein Ehemann und eine Ehefrau. Dazu wird in der Bibel viel gesagt. Zu einem Vater und zu einer Mutter. Zu einem Sohn und einer Tochter. Also wenn wir diese groben Prototypen, könnte man sagen, also so Vorbilder uns anschauen, sehen wir viel von dem, was Männlichkeit und Weiblichkeit ausmacht. Von der Beziehung von Mann und Frau, von Vater und Mutter, von Sohn und Tochter, ist, was wir viel lernen. Zum Beispiel, schlag mit mir 1. Thessalonicher 2, Vers 7 auf. Paulus sagt von sich selbst, 1. Thessalonicher 2, Vers 7. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte. Er sagt, wir haben euch nicht ausgebeutet, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte. Und dann vergleicht er sein Verhalten mit einer Person, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Also Paulus hat ein Verhalten zutage gelegt, das man bei einer Mutter sieht. Eine stillende Mutter und ihr Kind ist eine liebevolle, eine hingegebene Beziehung von Zärtlichkeit, von Aufmerksamkeit, von ich gebe mein Ganzes für diese Person, mein Schlaf, meine Kraft, mein ganzes Leben ist jetzt auf diese Person fokussiert, die ich stillen darf, für die ich viel Zeit in meinem Alltag nehme. Und dieses Verhalten, diese Charakteristik, ist eine Weiblichkeitscharakteristik. Also das ist, was Frauen widerspiegeln. Das ist eine weibliche Sache, die ein Mann auch im gewissen Sinne widerspiegeln muss. Paulus war in diesen Momenten wie eine liebevolle Mutter. Er war vollkommen männlich und trotzdem hat er gewisse Sachen widergespiegelt, die für eine Frau charakteristisch sind. Und das müssen wir tatsächlich hier verstehen. Es ist nicht so, es ist typisch, also es ist weiblich, zärtlich zu sein. Darf ein Mann niemals zärtlich sein? Verliert er damit seine Männlichkeit? Muss er immer ein Macho sein? Muss er immer brutal sein? Muss er immer gefühlslos sein? Kalt? Nein. Weil wir typische Merkmale von Männlichkeit haben, typische Merkmale von Weiblichkeit haben und gewisse Sachen sind überschneidend, weil wir beide im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und der Mann spiegelt gewisse Eigenschaften von Gott mehr wider und die Frau von Gott, also einfach in unserem Verhalten, spiegeln wir Gott und sein Wesen damit wider, weil wir beide im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aber dennoch gibt es diese typischen Merkmale. Es ist nicht, dass wir sagen können, ja, okay, Männer müssen auch zärtlich sein, das heißt, Zärtlichkeit ist männlich. Nein, es ist ein typisches Merkmal von Weiblichkeit. Und wo wir Frauen, ihr Frauen, darum bemüht sein sollt. Und sozusagen, was im Fokus steht. Wenn die Zärtlichkeit beim Mann im Fokus steht und die ganzen anderen männlichen Merkmale fehlen, dann läuft was schief. Wenn bei der Frau aber das Macho sein und das Vorangehen und im Fokus steht, ist das nicht weiblich. Also, ergibt das Sinn? Weil zum Beispiel, Verse weiter, Vers 11. Paulus sagt, ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Das ist eine typische Aufgabe eines Vaters, ermahnen und ermutigen. Er ist es, der die Kinder zurechtweist, der dem Haushalt die Richtung angibt. Ich meine, heutzutage wird leider, ich glaube vor allem in christlichen Kreisen, die Erziehung immer nur den Frauen zugeschrieben. Also die Mütter müssen die ganze Erziehung machen. Der Papa guckt nur, dass Geld nach Hause kommt. Das ist auch nicht richtig, weil hier, 1. Thessalonicher 1, Vers 11, der Vater ist es, der seine Kinder erzieht. In Epheser 6 wird auch die Erziehung dem Vater zugeschrieben, dass er die Richtung in der Kindererziehung angibt, nicht die Frau. Genau, und das ist ein typisches Merkmal, hervorscheinen ließ im Leben von Paulus, war, dass er ermahnt und ermutigt hat. Ergibt das Sinn? Und dann gibt es Sachen, zum Beispiel 1. Korinther 16, Vers 13. Die typisch männlich sind und trotzdem auch für Frauen geschrieben sind. Dominik, ich glaube, die Stelle kannst du auch aufschlagen. Sie ist gut. 1. Korinther 16, Vers 13. Da heißt, wacht, steht fest im Glauben, das ist eine allgemeine Ankündigung, also Aufforderung an die Gemeinde, und dann seid, was steht da? Männlich? Bei dir männlich? Okay, gut. Mannhaft. Welche Übersetzung hast du? Okay. Mhm. Es ist tatsächlich die Bedeutung von dem Wort. Da steht, seid männlich, seid mannhaft. Weil, also die Bedeutung von dem Wort, im Griechischen tatsächlich hat es auch was mit dem Mann zu tun, also Männlichkeit. Aber die Bedeutung von dem Wort ist, dass man mutig sich verhält. Und ich glaube, Neues Leben in GÜ übersetzt es, verhaltet euch mutig. Seid mutig. Mut zu zeigen ist eine männliche Eigenschaft. Sollen Frauen auch mutig sein? Absolut. Diese Verse stehen auch für Frauen. Ihr sollt auch mannhaft sein in dem Sinne. Ihr sollt nicht Männer sein, aber in der Bedeutung sind gewisse Sachen, die dem männlichen Geschlecht zugeschrieben werden. Oder auch so in 1. Könige 2, das könnt ihr auch nur aufschreiben, 1. Könige 2, alle Männer auf jeden Fall, Vers 1 bis 3. Sei nun stark und sei ein Mann. 1. Könige 2. Habt ihr Fragen noch dazu? Ja.
Ich habe mich gefragt, was heißt es heutzutage für einen Mann mutig zu sein? Weil damals gab es sehr viele Anlässe, mutig zu sein, würde ich sagen. Und ich finde, heutzutage haben wir dann wirklich keine Ahnung, Angst, irgendwo anzurufen oder so. Also weißt du, dieses, was ist heutzutage mutig?
Meinst du jetzt damit extreme Möglichkeiten, Mut zu zeigen, so im Krieg und... Was war eine Antwort? Dass es Krieg gibt?
Nein, ich meine, es ist ja gut.
Ach so. Ja, erstens, es gibt Krieg. Zweitens, es gibt diesen notwendigen Mut für einen Krieg, der tatsächlich eine krasse Sache ist. Interessant im Alten Testament ist, wenn ein Mann nicht mutig genug war in den Krieg, soll er nicht in den Krieg ziehen, damit er nicht den anderen Angst macht. 5. Mose irgendwo. Also, weil das steckt an, wenn der einer die ganze Zeit nur, wir werden alle sterben, und dann werden alle auch anderen so, nee, okay, wir gehen nicht in den Krieg und dann sterben alle. Ich denke aber, im Allgemeinen gibt es doch genug Möglichkeiten, wo man sich selbst überwinden muss und sich seinen Ängsten stellen muss. Sei es, das Mädchen zu fragen, die junge Frau zu fragen, auf sie zuzugehen, diesen Mut zu zeigen und nicht zu Angst, Bestätigung, dies und das zu suchen, sondern Mut zu zeigen. Sei es, ein Zeugnis für Christus zu sein. Also in diesen Gelegenheiten, das ist, wo wir Angst haben, wo es um das Ansehen unserer Person gibt, was werden die von mir denken, wie werde ich darauf reagieren, wie wird es mit meinem Job weitergehen? Also ganz viele Fragen. In diesem Bereich können wir mutig sein. Ich denke, wo Mut auch ist, ist in gewissen Situationen im Berliner Alltag, wo wir die Schwachen verteidigen, sich gebührt. Also dieser Aspekt, das ist auch Mut. Also ich denke schon, dass es genug Möglichkeiten gibt, das zu beweisen. Aber auch mutig zu sein, eine gewisse Verantwortung und Aufgaben zu übernehmen. Und dann, wo man vielleicht auf einen Ärger bekommt, weil man es nicht gut gemacht hat. Und trotzdem mutig zu sein, es nochmal zu probieren. Aber man kann sich dann zurückziehen und sagen, nee, ich habe jetzt Ärger bekommen, ich mache es nie wieder. So in die Richtung. Gut, biblische Merkmale von Männlichkeit, der zweite Punkt. Ich will euch, also Männer, drei Punkte für euch. Erstens, vorangehen als Ehemann. Schlagt dazu Epheser 5 auf. Vorangehen. Frauen müssen nicht mitschreiben. Nicht, dass ihr den Männern zu Hause vorhält. So, muss doch vorangehen, Schatz. Vorangehen als Ehemann. Als Ehemann. Epheser 5. Ich überlege noch. Na, 23. 5, 23. Epheser 5, Vers 23, genau. Frauen, ihr dürft mitschreiben, ja, das war ein Scherz. Vorangehen als Ehemann. Der große Punkt ist biblische Männlichkeit und die erste Charakteristik von Männern ist Vorangehen als Ehemann. Oder leiten. Aber damit es drei V's sind, muss ich es Vorangehen nennen. 5, Vers 23. Epheser. Habt ihr es alle? Daniel, lies mal vor, ich kann nicht mehr.
Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes.
Okay. Hier wird nicht die Aufgabe beschrieben, sondern die Gabe. Schaut mal. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Hier ist das Bild von Kopf und Körper. Und das war ein bekanntes Bild damaligen von Leiten und Folgen. Also jemand, das Haupt, hat durchgedacht, hat die Entscheidung getroffen, hat geleitet. Und der Körper folgt unserer Entscheidung. Also unser Kopf überlegt, okay, was möchte ich jetzt machen? Möchte ich jetzt zuhören? Möchte ich abschalten? Möchte ich einschlafen oder nicht? Und wie, also er trifft die Entscheidung und was wir jetzt machen und unser Körper macht das. Also wenn eure Hand irgendwas anderes macht, als der Kopf will, das ist kein gutes Zeichen. Meistens macht die Hand, was euer Kopf will. Also das ist sozusagen das Bild, das hier verwendet wird. Der Kopf entscheidet, die Hand leitet. Und schaut mal, was hier steht. Der Mann ist das Haupt der Frau. Nicht nur, dass er sie leiten soll, sondern er ist der Leiter. Das ist, wie eine Ehebeziehung funktioniert. Das ist eine Gabe. Und daraus folgt eine Aufgabe. Ihr Männer, was ist die Aufgabe daraus, wenn ihr vorangehen sollt? Im Text? Nee, aber im Text. Wie formuliert Paulus das? Wie sieht dieses als Aufgabe aus? Ganz ein Verb? Tu-Wort?
Meinst du retten?
Vers 25. Ihr Männer? Ja, ich dachte nur, ihr kennt das auswendig. Also wer heiraten will, muss auswendig können. Ja, lieben. Das ist, wie Vorangehen sich auszeichnet. Vorangehen bedeutet, den ganzen Stress abzubekommen. Das ist nicht nur, ich bin als Erster, Herr, du bist hinter mir, sondern, nee, wirklich so, manchmal denkt man, wenn ich vorne gehe, dann kann ich entscheiden, wo es geht. Aber da muss man auch für die Fehler einstehen. Man bekommt den ganzen Gegenwind ab. Die Frau darf im Rückenwind laufen, während der Mann sozusagen all den Stress abbekommt. Und hier ist das insbesondere mit dem Verb lieben gemeint. Aufopfernd für sie da zu sein, sie vorangehen und zu führen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist Versorgen. Versorgen in der Familie. Also vorangehende Ehe und versorgende Familie. Und hier wiederum. Ja, die meisten von euch sind nicht verheiratet. Also ein paar sind da, so ein paar Verheiratete hier. Aber die meisten sind nicht verheiratet. Und denkst, okay, ich muss ja nicht vorangehen, weil ich ja nicht verheiratet bin. Ich habe keine Ehefrau, die ich lieben soll, der ich vorangehen soll. Falsches Denken. Es sind Vorbilder. Männlichkeit, wie sie in deinem Fall aussieht, muss sich an dem Vorbild orientieren, wie ein Ehemann sich zu seiner Ehefrau verhält. So sollten deine Beziehungen sein zu den Mitmenschen um dich herum. Du musst bereit sein, voranzugehen. Du musst bereit sein, aufopfern zu lieben, deinen Kopf hinzuhalten, den ganzen Gegenwind abzubekommen, um dafür anderen Rückenwind zu geben. Das ist, wie ein Mann funktioniert. Auch wenn du nicht verheiratet bist, kannst du nicht sagen, naja, ich warte damit, wenn ich verheiratet bin, fange ich damit an. So funktioniert das nicht. Beim Fußballspielen funktioniert es so nicht. Man kann nicht sagen, ich bin jetzt 19, ich fange in der Bundesliga an, ich stelle mein Bewerbungsgespräch nächste Woche, vielleicht komme ich rein. Nein, man fängt mit 5 an zu trainieren. Wenn ihr Männer sein wollt, müsst ihr so früh wie möglich anfangen zu trainieren. In allen Bereichen eures Lebens. Okay, das war Vorangehen der Ehe. Der zweite Punkt ist versorgende Familie. Und schlagt mal dazu 1. Mose 3, Vers 17 und 18 auf. 1. Mose 3, Vers 17. So, ihr Männer, hier ist sozusagen ein Sündenfall, der Fluch über die Aufgaben des Menschen. Nicht der Mensch wird verflucht, sondern die Aufgaben werden verflucht. Was ist der Fluch über die Frau als Erinnerung, Vers 16? Genau, nicht, dass sie gebären muss, sondern dass es schmerzhaft ist. Wichtiger Unterschied. Und dann beim Mann. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir geboten sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Hier wird der Aufgabenbereich des Mannes verflucht. Aufgabenbereich der Frau war vorher, das Gebären. Hier ist der Aufgabenbereich des Mannes. Und wo ist der Aufgabenbereich des Mannes? Arbeit, das Feld. Beide müssen arbeiten. Also es ist nicht so, dass die Frau ihr Leben lang nichts tun muss. Als Mutter und Ehefrau hat man viele, viele Aufgaben, in welcher Position auch immer. Aber hier wird der Arbeitsbereich, nämlich die Arbeit außerhalb, diese schwere, diese umgestaltende Arbeit, dass man ein Feld aufarbeitet, also diese schwere Arbeit, sie wird verflucht. Es wird schwerer werden. Es wird mit Dornen sein, der Erdboden ist verflucht, die Arbeit ist schwerer geworden. Das ist der Aufgabenbereich des Mannes. Und ihr dürft euch als die Männer Jesaja 4, Vers 1 notieren. Könnt ihr nachschlagen. Dort heißt es, an jedem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen selbst für unser Brot und für unsere Kleidung sorgen. Lass uns nur deinen Namen tragen und nimm unsere Schmach hinweg. Also es ist ein Sonderfall, wo Frauen sagen, hey, wir wollen dich heiraten, wir sorgen für unser Brot selber und für unsere Kleidung. Hauptsache, wir dürfen deinen Namen tragen. Das ist nicht so, wie es funktionieren sollte. Deswegen ist es ein Negativbeispiel, dass Männer eigentlich dafür gedacht sind, dass sie für das Brot im Haus sorgen. Jesaja 4, Vers 1. Und der dritte Punkt. Verteidigen in der Gesellschaft. Damit ist auch die Predigt vorbei. Meine 40 Minuten sind vorbei. War ein Scherz. Ihr Frauen, ihr kriegt auch noch ein paar Bibelstellen. Muss nur länger machen. Verteidigen in der Gesellschaft. Sprüche 31, Vers 8 bis 9. Woran denkt ihr, wenn ihr an Sprüche 31 hört? Ja, aber es ist voll unfair. Wir haben auch ein paar Verse abbekommen, Sprüche 31. Sprüche 31, Vers 8 bis 9. Der erste Teil von Sprüche 31 ist nämlich an den Mann gerichtet, wie er sich verhalten soll. Und erst ab Vers 10 kommt euer Teil. Ihr habt uns Sprüche 31 weggenommen. Also Männer, hört mal auf Sprüche 31. Also es geht um Sachen, dass es nicht ziemt, für Könige Wein zu trinken, dass sie Recht vergessen. Und dann Vers 8 und 9. Und es ist tatsächlich ein Aufruf an uns Männer, die wir in der Macht stehen, etwas zu ändern. Sprüche 31, Vers 8 bis 9. Verteidigen in der Gesellschaft. Tue deinen Mund auf für den Stummen, für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tue deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Es ist eine männliche Aufgabe zu verteidigen. Es ist eine männliche Aufgabe zu beschützen. Es ist eine männliche Aufgabe für den Armen einzustehen. In jeglicher Hinsicht. Es ist unmännlich, jemand auszunutzen. Es ist unmännlich, jemand zu verprügeln, in welcher Form auch immer. Das ist, wie wahre Männlichkeit aussieht. Und ich möchte euch Männer ermutigen, auch in scherzhaften Beziehungen mit den Mädels, sie in jeglicher Hinsicht zu verteidigen. Wenn jemand sie mit Worten angreift, dass ihr Frauen verteidigt, dass er nicht mit einstimmt in Spott und Hohn über Frauen, sondern dass ihr sie verteidigt. Das ist auch ein Angriff und der tut echt weh. Also Worte tun echt weh. Also es ist, was Männlichkeit ausmacht, dass man das schwächere Gefäß hochschätzt und achtet. Das ist 1. Petrus 3, Vers 7, wo die Männer aufgefordert werden, dass mit Einsicht mit dem schwächeren Gefäß zu wohnen und ihr Ehre zu erweisen. Notiert euch das, Männer. 1. Petrus 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7. Müsst jetzt nicht aufschlagen, aber notieren. 1. Petrus 3, Vers 7. Gut. Ich denke, das sind drei Eigenschaften, die Männer auszeichnen sollten. Dass sie vorangehen, dass sie versorgen und dass sie verteidigen. Das ist, was Männer männlich macht. Und in dem großen Bereich, wo Gott euch auch hingestellt hat. Gut, dritter Punkt. Biblische Merkmale von Weiblichkeit. Die Bibel hat eine sehr, sehr hohe Sicht von der Berufung der Frau, von der Berufung der Ehefrau, von der Berufung der Mutter. Die Bibel schätzt diese Berufung nicht in irgendeiner Weise gering. Durch die Gebote und durch den Blick, den sie gibt. Es gibt Christen, die denken, dass wenn man die biblischen Gebote so befolgt, dass es die Frau einschränkt, dass es ihre Freiheit beraubt, dass sie dadurch nicht gleichberechtigt sind, sondern dadurch etwas verlieren. Aber das stimmt nicht. Stellt euch vor, ihr müsst falsch zum Springen gehen. Du ziehst ein Fallschirm an, diesen ganzen Rucksack, diesen schweren Rucksack. Und das ist schon ziemlich schwer und beschwerlich. Dein Freund sagt, nee, ich will Freiheit. Ich springe ohne Fallschirm Rucksack. Wer von euch hat mehr Freiheit? Also für die ersten 10 Sekunden, wie lange fällt man da so vom Fallschirm? Ist auf jeden Fall ohne Fallschirm leichter, oder? Schöner, muss nichts anklären. Aber so ist das auch in unseren Beziehungen. Wir werden nicht freier, indem wir uns von allen Sachen lösen, die uns die Bibel aufschreibt. Wenn die Bibel uns einen Blick gibt, eine Berufung gibt, ist es nicht Freiheit, uns davon loszulösen und zu sagen, ich brauche das nicht. Sondern Gott weiß, wie wir gemacht sind, was uns wirklich glücklich macht, worin wahre Erfüllung liegt. Und so möchte ich mit euch drei Vorbilder durchgehen. Erstens, in der eurer Ehebeziehung ist Helfen in der Ehe wahre Weiblichkeit. Und dazu möchte ich mit euch wieder grundlegend zu 1. Mose 2 gehen. Ihr kennt das, aber ich will es mit euch immer wieder schauen und immer wieder dahin gehen, dass ihr diese Wahrheiten aus der Schrift kennt. Und so heißt es in 1. Mose 2, Vers 18. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Kontext ist die Erschaffung der Frau. In Kapitel 1 haben wir es grob gesehen. Gott hat gesagt, er schuf den Menschen im Bilde Gottes, als Mann und Frau schuf er sie. In Kapitel 2 wird es detaillierter beschrieben, wie Gott Mann und Frau geschaffen hat. Also sozusagen dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive. Und hier sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch, also der Mann, Adam, allein sei, sondern er braucht eine Gehilfe. Und das ist nicht abwertend gemeint. In unserem Kontext ist so, Chef ist besser, Gehilfe schlecht, weil du bist nur Gehilfe und nicht Chef. Weil je weiter oben du in der Leiter bist, umso besser ist es. Aber bei Gott ist es nicht so. Als Gott sich Mann und Frau ausdenkt, ist es nicht, dass der Leiter der bessere ist und die Gehilfin die schlechtere ist. Wir sehen, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Also der Leiter als alleiner, den funktioniert nicht. Gott hat sich den Mann ausgedacht, aber es ist nicht gut, dass er allein ist. Er braucht jemanden, der ihm entspricht. Schaut mal in den Vers. Eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Sozusagen, die er notwendig hat. Ohne die er nicht funktionieren kann. Ein Mann ist unvollständig im gewissen Sinne. Ein Mann kann viele Sachen machen, aber kann nicht alles machen. Ihm fehlt der gewisse Blick für viele wichtige Sachen im Leben. Und es ist gut, wenn Männer heiraten, weil sie dann die Perspektive der Frau dazu bekommen. Und das echt gut ist für ihre Männlichkeit. Es ist nicht so, dass ein Mann, der nicht heiratet, nicht männlich sein kann. Wir sind wieder, also es ist der Prototyp hier. Das auf eure Situation anzuwenden. Ich bin wieder bei den Männern, eigentlich will ich zu den Frauen sprechen. Sorry. Gott hat euch als Gehilfen gemacht. Das ist von dem Wesen, wie ihr seid. Eine Hilfe zu sein. Und es ist, der Begriff ist nicht abwertend. Gott selbst nennt sich, also David nennt Gott, er ist meine Hilfe. Das ist derselbe Begriff. Gott will selbst auch für uns eine Hilfe sein. Es ist nicht irgendwie eine abwertende Position, sondern eine wunderschöne. Dass man in seiner Funktion helfen kann und voranbringen kann, dass man zusammen ans Ziel kommt. Das ist Gottes große Idee, dass wir als Menschen ans Ziel kommen. Und dazu braucht es zwei Geschlechter. Der eine geht voran, der andere geht hinterher. Ergibt das Sinn? Also helfen der Ehe. Und, ganz wichtig hier, ist auch eure erstrangige Aufgabe. Also, in der damaligen Gesellschaft ging Mutter sein über Ehe sein. Aber Gott stellt Ehefrau sein über Mutter sein. Selbst wenn ihr dann Kinder habt, ihr lieben Frauen, ist eure Beziehung zu eurem Mann wichtiger als die Beziehung zu euren Kindern. Euren Mann habt ihr, bis der Tod euch trennt. Die Kinder, die werden euch nach 18, 20, 22 Jahren verlassen. Es ist nicht so, dass die euch egal sein sollen. Aber es ist sozusagen die wichtigere Beziehung von der Reihenfolge. Genau. Zweitens, dien in der Familie. Und dazu möchte ich, dass ihr Titus 2, Vers 4 aufschlägt. Titus 2. Oh, ihr Männer auch, ja? Ihr dürft das auch aufschlagen. Titus 2, Vers 4 bis 5. Dien in der Familie, zweitens. Also erstens, helfen der Ehe, dien in der Familie. Habt ihr das? Titus 2, Vers 4 bis 5. Die gute Schlachterbibel 1, 2, 6, 3. Taschenversion. Oh, gut. Haben wir nicht dasselbe? Das kleine. Okay, also die alten Frauen sollen die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Das ist eine Aufgabe von den Frauen, Männer und die Kinder zu lieben. Besonnen zu sein, keusch und dann ein ganz interessantes Wort, häuslich. Gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Und das Wort häuslich bedeutet häuslich. Also das Wort Hausfrau ist biblisch. Also der Fokus eines Mannes ist tatsächlich außerhalb, das Feld zu bauen und das Brot nach Hause zu bringen. Und der Fokus der Frau ist tatsächlich, das Haus auszugestalten, schön und gemütlich zu machen, wohlriechend und angenehm. Und das Wort häuslich ist das, was es bedeutet, sich um die Angelegenheiten des Hauses zu kümmern. So ist es eine gute Berufung einer Frau, sich um den Haushalt zu kümmern. Ja.
Ich finde diesen Punkt sehr interessant, weil damals hatten sie ja ihre Häuser, ihre Tiere, ihre was
genau.
weiß ich. Und es war halt ein bisschen anders als heutzutage. Heutzutage, hast du, glaube ich, auch irgendwann mal gesagt, man hat ja seine Waschmaschine, man hat seine Spülmaschine, die läuft und
ja. Genau, dann kommt Netflix.
Da habe ich das Haus fertig und dann sitze ich den ganzen
Tag. Und Staubsauger?
Ja, Nee, also ich frag mich nur, wie es heutzutage aussieht, häuslich zu sein. Mhm. Ich verstehe schon, dass man seine Verantwortung hat zu Hause, der man nachgeht. Aber sitzt man dann den Rest des Tages zu Hause oder darf man auch rausgehen? Und Nein, das ist natürlich provokant formuliert. Aber ich habe mich nur gefragt, wie das heutzutage aussehen kann.
Auf die Aufbahnhinder.
Genau. Wieder bei dem, wir haben keine Liste von Sachen in der Bibel. Das und das und das, also dreimal am Tag die Wäsche, dies und das, ist jetzt nicht eine biblische Vorgabe, die wir in Titus finden, sondern diesen Fokus von Häuslichkeit. Jetzt die Frage, wie sieht das praktisch aus? Wir müssen auch feststellen, dass sich beim Mann etwas geändert hat. Der Mann war auch in der Umgebung des Hauses aktiv. Er war im Stall aktiv, er war mit den Tieren beschäftigt, er war mit dem Feld beschäftigt und es ist nicht so, dass er 20 Kilometer weit zu einer Industrieanlage gefahren ist, dort am Computer irgendwas gemacht hat und wieder nach Hause gekommen ist und irgendwie Zahlen auf dem Konto sich verändert haben. Das ist sozusagen das Ergebnis seiner Arbeit. Das war ganz praktisch. Also war das Feld bestellt oder nicht? Also es war die Folge. Also wir leben tatsächlich in einer Welt, wo gewisse Sachen mehr und mehr auseinander zerrissen sind. Und ich denke, Häuslichkeit hat weitreichende Bedeutung von wo ist mein Blick darauf? Und ich denke, in der Berufung einer Frau ist es natürlich nicht nur, dass der Haushalt perfekt, absolut blitzeblank sauber ist, sondern auch, was in meinem Haus passiert. Also ich denke, vor allem uns als Christen, wo wir vielleicht viele Annehmlichkeiten in der Stadt haben und wenig mit dem Haushalt zu beschäftigt haben, haben wir eine große Not in den sozialen Beziehungen um uns herum. Es ist nicht so, dass wir keine Familien haben, die Herausforderungen haben mit ihren Kindern, dass sie vollkommen überfordert sind mit ihrem Alltag. Wenn wir feststellen, ich habe freie Ressourcen, ich habe alles geschafft, können wir diese anderen geben. Während andere mit 5 Kindern, und der ist einer beim Tanzen, der ist andere beim Klavierunterricht und der in seinem Fußballclub und alles irgendwie unter einem Hut zu meistern. Und also sind einfach unterschiedliche Momente im Leben von Müttern, die viel zu meistern haben. Die sind, also Multitalent müssen sie sein, von allen Bereichen. Habe ich es bisher nicht erlebt, dass eine Mutter, die sich in ihre Kinder investiert, das sagt, oh, ich habe zu viel Zeit und ich habe im Haushalt alles fertig. Es gibt diese Momente, wo man tatsächlich unverheiratet ist, verheiratet ist und ohne Kinder oder verheiratet vielleicht mit wenigen Kindern, wo man tatsächlich zum Punkt kommt, wo man Sachen fertig hat im Haushalt und noch einen Blick nach anders werfen kann. Zum Beispiel die Sprüche 31 Frau, die hat auch einen Blick für außerhalb, die ist nicht nur mit den Sachen zu Hause beschäftigt ist. Sie bestellt ein Feld, sie sorgt für Sachen, also sie kauft Sachen und denkt mit und hat Diener, die sie organisieren kann. Aber sie ist schon ein bisschen fortgeschrittenen Alter. Also ihre Söhne sind schon erwachsen. Also hat sich da schon verändert. Während eine junge Mama, die wird viel mit Pampers und Co. beschäftigt sein. Also es sind unterschiedliche Phasen im Leben, wo wir einfach unterschiedlich diesen Fokus ausleben können. Aber Ziel ist immer noch, dass man zu Hause eine Basis schafft, sozusagen einen Rückzugsort, eine sichere, eine sichere Basis, wo man von den Kriegen außerhalb zurückkommen kann und Ruhe haben kann. Also
du meinst eher, dass es mehr der Fokus der Frau ist als der Fokus des Mannes?
Genau, also ein Mann wird nirgendwo gesagt, dass er häuslich sein soll.
Okay, nee, ich finde es nur wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt so zu Hause sitzen, muss ich auch putzen.
Nee, ja. Genau, absolut, niemals. Nee. Ja. Sprüche 31 gehört dazu. Also einfach diesen Blick auch nach außen, je nachdem, was gerade die Sachen sind. Aber nirgendwo in der Bibel wird gesagt, naja, vernachlässige deine Kinder und deinen Haushalt. Hauptsache, du hast eine Karriere. Das ist nicht ein biblisches Bild. Aber, genau. Je nachdem, wo Gott uns berufen hat. In welchem Zeitpunkt und Zustand auch. Okay, und drittens, ein Segen der Gesellschaft. Ah, warte. Vielleicht noch Zitate. Selbst wenn du denkst, ich bin nicht Mama und vielleicht, ich würde gerne Mama sein, aber bin nicht Mama. Es geht nicht darum, was Gott uns gerade für Möglichkeiten gegeben hat. Also im Sinne von, es kann sein, dass du Single bist und wünschst dir, verheiratet zu sein. Das ist so dein großer Wunsch. Oder du bist verheiratet und wünschst dir, Kinder zu haben. Oder du hast Kinder und wünschst dir mehr Kinder. Oder du hast viele Kinder und wünschst, dass sie alle gehorsam sind. So irgendwie, man hat irgendetwas, was nicht noch dazu kommen könnte. Also, und wenn man nur diesen Blick hat auf das, wo man noch nicht da ist, wird man nicht ein erfülltes Leben führen zu Ehre Gottes. Sondern wenn wir mit dem uns begnügen, wo Gott uns hingestellt hat und uns dort investieren, und dann können wir Gott verherrlichen. Amy Carmichael, eine Missionarin aus dem 20. Jahrhundert, die nach Indien ging und sich um die Mädchen dort gekümmert hat. Es war oft so, ein Mädchen war nicht gut für den Haushalt, weil, die hast du irgendwann verheiratet, dann waren sie weg, du investierst sie und die bringen dir gar nicht so viel im Haushalt ein wie Männer. Und es war so, dass man oft aus Armut Mädchen in die Tempelprostitution weggegeben hat. Also kam ein Priester, hat sie abgeholt und da waren sie sozusagen Sexsklaven für all die, die zum Tempel gingen, um anzubeten. Und Amy Carmichael hat sich um diese Kinder gekümmert. Also sie hat sie freigekauft, sie versucht aus diesen Tempeln loszubefreien, obwohl sie wusste, dass eine Mutter daran denkt, ihr Kind als Tempelprostituierte zu verkaufen, hat sie um sich gekümmert. Und wenn man so ein bisschen die Geschichte liest, wird sie von ihrer sozusagen diesen Kindern, wird sie Amma genannt. Und das ist Mutter auf Tamil, also die Sprache, die sie da gesprochen haben. Mutter sein ist nicht nur, wenn man tatsächlich Kinder hat. Ein Zitat sagt, Mutter sein heißt nicht nur eigenes zum Armen, Mutter sein heißt sich aller zu erbarmen. Also wiederum, diese Eigenschaft, die wir uns gesehen haben, ist nicht nur auf das Muttersein zu beziehen. Ich habe tatsächlich eigene Kinder, sondern diesen Blick, wo bin ich gerade und wie kann ich diese Weiblichkeit widerspiegeln, sich aller zu erbarmen. Und dann der dritte Punkt, segnende Gesellschaft. Lass uns Esther 4, Vers 13 aufschlagen und damit auch enden. Esther 4, Vers 13. Ich habe das letztens mit Amy in der Kinderbibel gelesen. Esther ist vor Psalm, vor Hiob. Vers 13 bis 14. Also ihr kennt die Situation, Mordecai ärgert, Haman ärgert sich über Mordecai, dass er so ein doofer Jude ist. Und schließt den Plan, alle Juden im Reich zu vernichten und hat beim König dieses Gesetz erlassen, das nicht widerrufen werden kann. Und Esther, durch Gottes Führung, ist die Königin geworden. Und dann Vers 13. Da ließ Mordecai, also ihr Onkel, der Esther antworten. Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von der anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und deines Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Mordecai sagt, ich weiß nicht, was Gottes Pläne sind. Ich weiß, dass Gott sein Volk bewahren wird. Wenn du es nicht tun wirst, wird es vielleicht ein anderer tun, also die Rettung vollbringen. Aber kann es sein, dass Gott dich gerade in diese Position gestellt hat, als Königin, als Ehefrau, dass du eine Nation retten könntest, dass du viele Menschen vor dem Tod bewahren könntest? Und das sollte auch euer Blick als Ehefrauen, als Frauen, als Ehefrau, als Mutter, wo auch immer Gott euch hinstellen wird, dass ihr mutig seid. Es kann sein, dass Gott euch gerade diese Beziehung gegeben hat, diese Möglichkeiten, diesen Blick, diesen Job, diese Beziehungen. Wenn ihr mutig seid, dass ihr Gutes tun könnt. Und in unserem Land geschehen viele Morde, geschehen viel Unrecht. Denken wir an die ganze Abtreibungsindustrie, wo Frauen dazu verleitet werden, ihre Kinder zu töten, nur damit sie ein Berufsleben genießen können. Also es gibt viele Bereiche, wo Gott euch vielleicht hinstellt, wo ihr einen Einfluss haben könnt. Und ich habe jetzt keine Beispiele hier vor Augen, wie das genau aussehen könnte, aber ihr müsst diesen Blick dafür offen haben. Und ich möchte euch ermutigen, mutig zu sein und ein Segen in dieser Gesellschaft für andere zu sein. Also wie Männer dazu berufen sind, zu verteidigen, so ist es manchmal auch eure Aufgabe, durch eine Tat, durch eine Liebestat, durch eine Ermutigung, durch Worte, die Christus verherrlichen, ein Zeugnis für ihn zu sein und Segen für andere zu sein in dieser Gesellschaft. Also denkt nicht nur an euch und eure Familie, sondern an die Menschen um uns herum. Also diesen Blick weiterhin. Also Ehemann, Familie und die Gesellschaft. Gut. Ich würde vorschlagen, dass wir zusammen beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ich bete mit uns. Herr Jesus Christus, danke dir für dein Wort, danke für diese biblischen Prinzipien. Bitte hilf, dass wir sie darüber nachdenken, dass wir sie verinnerlichen, dass wir, wo wir Fragen haben, dass wir damit ringen, dass wir uns Gedanken machen, dass wir uns fragen, wie sieht das in meinem Leben aus? Bin ich männlich, bin ich weiblich, wie es dir gefällt? Hilf du mir, dich in allen Belangen meines Lebens wiederzuspiegeln. Amen.